Wenn ich im Podcast davon erzähle, dass wir Druck auf Führungskräfte haben, dann vergesse ich in diesen Situationen nicht, dass das auch für die Mannschaft gilt. Hier ist der Einsatz Leben Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Es ist eine besondere Folge, das verspreche ich. Servus, hallo und Gude! Besondere Folge, weil wenn ich mit Feuerwehrmenschen spreche oder anderen Hilfsorganisationen, dann reden wir ganz oft über Druck. Über Druck, den wir inzwischen aushalten müssen, weil Belastungsfelder sich ausgeweitet, besser gesagt verschärft haben. Und ich habe heute eine Interviewgästin, die ihr mit Sicherheit kennt. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Frau Faeser. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Zingler.
Wenn ich den Namen sage, Frau Faeser, dann wisst ihr ganz genau oder hoffentlich, um wen es geht. Frau Faeser ist Bundestagsabgeordnete im Moment. Sie war aber mal die deutsche Innenministerin. Und was mich besonders freut, sie hat den Vorsitz des Beirates des Deutschen Feuerwehrverbandes übernommen. Ich meine, wenn man aus so einer Position kommt, die wahrlich aus meiner Sicht nicht die beliebteste ist, also Respekt, dass Sie das übernommen haben, so glaube ich, dass es nochmal für uns als Feuerwehren in Deutschland klasse ist, dass Sie diesen Vorsitz übernommen haben. Was waren Ihre Intentionen, Frau Faeser?
Herr Zengler, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Sie wissen, dass ich eigentlich aus der Kommunalpolitik komme. Mhm. Ich bin seit etlichen Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in meiner Heimatstadt Schwalbach am Taunus. Mir lag die Feuerwehr immer sehr am Herzen. Und ich kam dann in die Situation, dass mich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gefragt hat, ob ich das Bundesinnenministerium übernehmen würde. Und jetzt weiß ich natürlich, dass der Katastrophenschutz und die Feuerwehren beim Land sind. Ich war 18 Jahre im Hessischen Landtag, hatte viel mit dem Landesfeuerwehrverband zu tun. Also schon immer eine große Affinität. Aber als Bundesinnenministerin war für mich ein wichtiger Ansprechpartner der Deutsche Feuerwehrverband. Und ich habe das etwas anders gesehen als meine Vorgänger im Amt. Ich fand das sehr wichtig. Wir hatten die große Katastrophe im Ahrtal. Die hat mich in der Aufarbeitung sehr beschäftigt. Ich bin ins Amt gekommen danach. Aber die Aufarbeitung lief ja dann. Und ich war auch zweimal mit dem Bundeskanzler vor Ort. Und da war mir sehr wichtig, bei der Aufarbeitung des Ahrtals ist ja viel auch aufgefallen, was nicht in Ordnung ist, wo es Bedarf gibt. Feuerwehren stehen immer mehr unter Druck. Die Naturkatastrophen haben sich vervielfältigt. Und für mich ist einfach Feuerwehr immer etwas gewesen, ein ganz besonderes Ehrenamt. Es ist eine der Sicherheitssäulen in Deutschland, die vom Ehrenamt ausgeübt wird. Über 1 Million Freiwillige. Wir leisten uns da etwas in Deutschland. Das fand ich schon immer sehr besonders. Und deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, als Herr Banse, der Chef des Bundesfeuerwehrverbandes, mich gefragt hat, ob ich den Beirat übernehmen würde.
Leute, Kameradinnen, Kameraden, ihr seht, was ein Profi ist. Sie hat mir 4 Fragen vorweggenommen. Aber Frau Faeser, erstens mal wusste ich nicht, dass Sie in Schwalbach bei der Feuerwehr sind. Ich das vorher gewusst hätte, hätte ich Sie hier in Bad Soden eingeladen. Feuerwehrmitglied, das ist Ihre Heimatstadt. Wie Sie sagen, das Ahrtal ist natürlich den kompletten Hilfsorganisationen in unserem Land ein Begriff. Und wenn ich das runterbreche, wir haben hier in Bad Soden ein Hochwasser gehabt. Sie wissen ja, hier ist der Taunus und da schießt, wenn zu viel Wasser fließt, schießt das hier runter. Und jetzt denkt jemand, ja, ein Hochwasser, okay, wo ist denn das Problem? Und die Keller sind vollgelaufen innerhalb von Minuten und da waren noch Menschen drin. Das heißt, die mussten wir retten. Und das ist ja eine Geschichte, die kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich dann über das Ahrtal nachdenke, mein lieber Mann, was toll ist, dass Sie mit dem Kanzler da waren, dass sowas macht unglaublich motiviert weiterzuarbeiten. Ist keine Schleimerei, ist wirklich so. Und das Zweite ist, die Aufarbeitung des Ahrtals, die läuft immer noch, auch auf meiner Seite, die menschliche Seite, und das ist wichtig und gut. Sie haben jetzt über Jahre in einer Funktion gearbeitet, ich habe es eingangs gesagt, die ich jetzt nicht prickelnd finde, die ich nicht zwingend haben wollte. Nicht, dass der Posten unwichtig ist, ganz im Gegenteil, ist einer der wichtigsten in unserem Land. Aber natürlich haben Sie unter hohem öffentlichen Druck gestanden, unter politischem Druck in der Konstellation der Parteien und so weiter. Ich politisiere heute überhaupt nicht. Aber wie lernt man in diesen Rollen Führung, Klarheit und Verantwortung zu übernehmen, ohne dass man selbst, sagen wir mal, ein bisschen in Mitleidenschaft gerät?
Ich glaube, das ist wichtig. Es braucht Selbstachtsamkeit. Man muss schon auch an sich selber denken. Sonst hält man einen solchen Job natürlich nicht aus. Das gilt aber natürlich auch für alle anderen, die Ehrenamt oder anspruchsvolle Berufe haben. Und da meine ich fast jeden. Ja, jeder hat Belastungen. Ob ich irgendwo in der Kasse den ganzen Tag sitze und ständig quasi beansprucht werde, keine Pausen habe. Man muss auf sich lernen, ein bisschen Acht zu geben. Das ist in manchen Jobs nicht mehr ganz so leicht. Mir hat meine Familie immer sehr geholfen, das erdet. Wenn ich mit meinem Sohn, der erst 11 ist, gespielt habe, dann kommt man runter und völlig raus. Oder man muss auch ein gutes Team um sich herum haben, um gemeinsame Herausforderungen auch stemmen zu können. Und das gilt einmal für auch in der Bundesregierung. Auch dort braucht man Leute, mit denen man sich mal austauschen kann und ein gemeinsames Verständnis entwickelt, aber natürlich gerade im Ministerium. Ich habe dort unglaublich qualifizierte Leute vorgefunden, hochprofessionelle Teams, und ich habe viele derjenigen, die dort gearbeitet haben, einschließlich Staatssekretäre, auch gelassen, habe von deren Erfahrung profitiert. Mhm. Das wäre auch immer mein Tipp, wenn man solche hohen, verantwortungsvollen Jobs übernimmt, auch auf die Expertise zu achten, die in einem solchen Haus vorhanden ist.
Das ist ein Punkt, den ich in Workshops oder Resilienzabenden, Motivationsabenden, wenn ich in Feuerwehren oder anderen Hilfsorganisationen bin, immer wieder klar mache, dass Ex-Chefs riesen Vorteile haben, aber auch riesen Nachteile. Riesen Nachteile, wenn sie nicht gelernt haben, loszulassen, und riesen Vorteile, weil man deren Erfahrung nutzen kann. Und wenn ich diesen Perspektivwechsel hinbekomme, dann kann ich nur davon profitieren. Und das gelingt aber manchmal auch wieder nicht, aber das ist menschlich. Wenn Sie sich die Feuerwehren in unserem Land anschauen, und als Fachministerin, es war Ländersache, aber natürlich ist die Bundesinnenministerin mit den Länderkollegen ständig im Dialog, im Austausch, vermute ich. Und dadurch wissen Sie ganz genau, was los ist. Was glauben Sie, was die Anforderung an unsere Feuerwehren in Deutschland, wie oder was sich verändert hat?
Also ich glaube, dass sich viel verändert hat. Also zum einen ist natürlich die veränderte gesellschaftspolitische Situation eine, die sich auf die freiwilligen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden niederschlägt. Also das heißt, Aggressionen haben zugenommen, bis hin zu ja leider körperlichen Gewalt. Das ist das Schlimmste, was sich verändert hat aus meiner Sicht. Mhm. Früher galt ja immer, ne, jemand, der bei der Feuerwehr war, hatte einen Riesenrespekt von allen in der Bevölkerung. Und heutzutage gibt es hinterlistige Angriffe, Steinewürfe und auch schlimme Beleidigungen. Was sich aber auch verändert hat, das muss ich Ihnen nicht sagen, Sie waren hier lange genug in der Stadt auch verantwortlich. Wir kriegen natürlich nicht mehr die Tagesalarmbereitschaft so hin, wie wir sie früher hinbekommen haben. Das heißt auch, einsatzspezifische Veränderungen. Ja, das gibt nicht mehr so viele Arbeitgeber, die das toll finden, dass ein Feuerwehrkamerad oder Kameradin bei ihm arbeitet. Mhm. Bei manchen Arbeitgebern geht's gar nicht. Sag mal, der Handwerksbetrieb zum Beispiel, der kann gar keinen mehr abstellen und sagen, ich befreie jemanden. Also insofern haben wir schon eine Reihe von Herausforderungen, Tagesalarmbereitschaft überhaupt herzustellen. Welche Jobs gibt's überhaupt? Hm. Stellen die Kommunen möglicherweise auch Jobs zur Verfügung, um die Einsatz-Tagesalarmbereitschaft zur Verfügung stellen zu können? Dafür bräuchte es notwendig Kleingeld als Kommune. Hm. Und Nachwuchs ist auch die Frage. Und ich habe es gesagt, für mich ist die Freiwillige Feuerwehr ein sehr einmaliges System. Es ist in Europa einmalig mit Österreich zusammen. Es ist aber ein System, was auch viel Nachahmung findet. Wir haben beispielsweise jetzt die Situation, dass in der Ukraine die Überzeugung sehr groß ist, dass Deutschland ein unglaublich tolles Feuerwehreinsatzsystem hat, dass sie das nachmachen. Mhm. Das finde ich ist eins der größten Komplimente, die wir hier bekommen können, dass ein anderes Land neidisch drauf guckt und sagt, finden wir super, kopieren wir. Dabei helfen ja auch viele Feuerwehren gerade in der Ukraine. Ja. Und da muss man aber auch die Rahmenbedingungen setzen. Und das ist dann die Aufgabe von Politik. Das heißt, wie findet eigentlich eine ausreichende Ausstattung statt? Ja? Es darf nicht sein, dass wir, ich nehme jetzt mal hier unseren Main-Taunus-Kreis, wir haben ja eine sehr berühmte Stadt Eschborn, die sehr davon profitiert, dass sie am Rande Frankfurts ist und eine sehr geringe Gewerbesteuer verlangt von den Unternehmen, sodass Deutsche Börse, Deutsche Bank dort sitzen. Das heißt, die Kommune hat sehr viel Geld, kann auch ihre Feuerwehr entsprechend ausstatten. Aber es darf ja nicht zu Lasten der Ehrenamtlichen gehen, wenn ich in einer Kommune bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, die weniger Geld hat. Also ich brauche eine Sicherheitsausstattung, ich brauche das entsprechende Equipment, um auch sicher in den Einsatz gehen zu können. Fahrzeuge, die helfen, die das hergeben, im Einsatz gut ausgestattet zu sein. Also insofern ist schon eine ganze Menge. Und ich finde persönlich, und ich habe das auch immer öffentlich gesagt, auch als Bundesinnenministerin, Man muss dieses Ehrenamt auch nochmal besonders würdigen. Deswegen bin ich nach wie vor ein großer Fan von zusätzlichen Rentenpunkten, wenn man lange bei der Freiwilligen Feuerwehr mitgeholfen hat, weil man tut einen solch großartigen Dienst an der Gesellschaft, dass ich finde, dass ich das schon auch ein Stück weit bemerkbar machen sollte, dass der Staat Dankbarkeit zeigt.
Ein Motivator, den es in Feuerwehren braucht, ich erlebe auch das immer wieder, übrigens auch in Österreich, ich war letztes Jahr viermal da mit dem Bundesfeuerwehrverband unterwegs, gleichen Themen, wirklich die gleichen Themen, auch wenn die Kommunen zum Teil wesentlich kleiner sind, aber diese Form von Kameradschaft ist überall gleich. Ich war auch oft in Frankreich, da ist es militärisch angehaucht, ist halt, wie Sie sagen, ganz anders. Mhm. Die Hauptmotivatoren in Feuerwehren sind, das hat die Ludwig-Maximilian-Uni in München und die Gutenberg-Uni in Mainz rausgefunden, mit denen arbeiten wir zusammen, sind stolz auf das, was ich tue, Sinnhaftigkeit dessen, was ich mache und eben dieser uralte Begriff Kameradschaft. Trotzdem schaffen wir es an vielen Ecken nicht mehr, die Menschen zu halten. Wir haben den Beruf angesprochen. Die Berufe, die Themen in Berufen sind aus unserer Sicht der Landesverbände und auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, in Hunderten von Institutionen, von Feuerwehren, sind nicht mehr zwingend die Arbeitgeber, weil die Kampagnen von Hessen, von anderen Bundesländern, die fruchten. Die Kolleginnen und Kollegen sind es. Mhm. Also
Im Alltag, ne?
Ja,
die es nicht mehr möglich
machen. Genau, wenn sie drei Frau-Mann in einer Abteilung sind und einer ist davon bei 50 Einsätzen, hier in Bad Soden waren es roundabout 100 unterwegs, dann sagen die Kolleginnen irgendwann, weißt du eigentlich, wer deine Arbeit mitmacht? Schau mal in dieses Gesicht. Ja? Und dann bekommst du, natürlich sagt der Arbeitgeber, in meinem Fall die Kommune, ja nee, der ist nicht nur Chef, wir haben eine schlechte Tagesalarmsicherheit, wie Sie gesagt haben, und der fährt. Ja, aber die Arbeit bleibt liegen.
Ja,
das sind Geschichten, an denen wir auch schrauben. Arbeitgeber oder besser gesagt Menschen, die nichts mit unserer Hilfsorganisation zu tun haben, mental auf diese Dinge einzustellen.
Unbedingt. Und das ist ja mehr geworden, da müssen wir auch nicht drüber reden.
Ja. Die Aufgaben sind mehr geworden. Wir wollen da auch nicht jammern an der Stelle. Ich entscheide mich ja freiwillig, diesen Job zu machen. Wie gesagt, ich habe Motivatoren. Und Motivatoren sind keine Feuerwachen und Fahrzeuge. Das ist toll, das ist Technik. Ich war davon nie begeistert, weil ich habe Gitarren lieber. Aber die Menschen schauen sich das an, finden es toll. Aber eine Drehleiter ist halt ein halbes Jahr eine neue Drehleiter. Dann ist sie eine Drehleiter. Mhm. Und dann ist dieser Motivator weg.
Na klar.
Und Geld wird knapper, ja. Wir haben hier.
Und Sie sind gut ausgebildet, Sie brauchen lange für Ausbildungszeiten.
Ja, Taktik, Technik, ja, also super, ja. Wir haben hier eine Wache für 17 Millionen geplant in Bad Soden. Da war ich im letzten Jahr meines Leiters der Feuerwehr und jetzt bauen wir sie 32 Millionen. Das ist das, was den Kommunen und den Ländern, dem Bund, brauche ich Ihnen der 10
aus. Aber Kompliment an Bad Soden, dass Sie das so machen für die Feuerwehr vor Ort.
Ja, das finden auch nicht alle toll.
Ich finde das super und das wird auch allen Menschen hier ja zugutekommen. Also insofern sollten Sie darüber nachdenken, was passiert, wenn bei Ihnen es mal brennt oder ein Hochwasser ist und Sie haben die Schäden angesprochen, die sind immens bis hin zu Lebensgefahr.
Ja, ich lerne aber auch, dass wir als Einsatzkräfte, insbesondere als Führungskräfte, die Perspektive wechseln müssen. Warum regt sich eine Bürgerin, ein Bürger darüber auf, dass wir da sehr viel Geld investieren? Ja klar, weil sie die Sorge haben, dass Geld auf der anderen Seite fehlt. Das heißt, ich muss informieren, auch als Freiwillige Feuerwehr und dann wird's was. Die größten Herausforderungen für Funktionsfähigkeit unserer Feuerwehren, welche Entwicklungen bereiten Ihnen da Sorgen, wenn es welche gibt?
Also was ich finde, was schwierig geworden ist, ist einmal, ich habe es schon angesprochen, Naturkatastrophen haben zugenommen. Wir haben es mittlerweile mit Bränden zu tun, die über mehrere Tage dauern, Wochen grenzüberschreitend sind. Deswegen habe ich in meiner Amtszeit auch viel mit den Nachbarländern gearbeitet, beispielsweise Tschechien. Wir hatten den großen Waldbrand zwischen Sachsen und Tschechien. Ich habe mit den Niederlanden eng gearbeitet, mit Frankreich. Ich war auch mit dem Feuerwehrverbandschef in Tschechien, dafür zu werben und auch Möglichkeiten zu finden, dass wir dort ausrücken dürfen und die wiederum bei uns, wenn der Ort näher ist. Aber diese Vielzahl von Katastrophen, die mittlerweile da ist, die hat natürlich ein ganz anderes Arbeitspensum für die Freiwillige Feuerwehr oder auch für die Berufsfeuerwehr. Und darauf müssen wir ja eingestellt sein. Das heißt, wir brauchen im Zweifel mehr Leute, die muss man erstmal kriegen. Die müssen wir akquirieren, Nachwuchs haben. Und dann sind wir ja noch in einer ganz besonderen Situation, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Die globale Welt hat sich verändert. Wir haben es gerade im Moment mit zwei Kriegen zu tun. Ja. Einen in der Ukraine, der schon seit 4 Jahren andauert. Das heißt, die globale Sicherheit ist ja auch in Gefahr. Wir reden mittlerweile wieder über Zivilschutz in einem ganz anderen Maße. Wir haben das lange vernachlässigt in Deutschland. Wir waren sehr lange privilegiert. Wir mussten uns mit solchen Themen nicht auseinandersetzen. Und natürlich gehört zu der Frage, wenn es dann um Einsatzbereitschaft der Bundeswehr geht, Zivilschutz, auch die Frage, was heißt das für den Katastrophenschutz? Was heißt das für die Feuerwehr? Wie muss sie sich darauf einstellen? Und das ist natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns leider auf der Bundesebene auch beschäftigen.
Mit unserem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes haben wir genau über diese Dinge gesprochen, auch mit dem Norbert Fischer hier vom Hessischen, und ich durfte mal mit dem Herrn Reus in Nordrhein-Westfalen ein Interview machen, und diese Themen kommen immer.
Ja.
Und ich sage Ihnen, ich spüre es in meinem persönlichen Umfeld mit Menschen, die jetzt mit Katastrophenschutz überhaupt nichts zu tun haben, die Angst ist greifbar.
Ja.
Was ich schade finde, ist, dass es zerredet wird in einer Form, wie ich sie so exzessiv kommunikativ in meinen über 60 Jahren Leben nie erlebt habe. Hat natürlich auch mit den Medien zu tun. Wir sind sehr viel schneller geworden, was medial abgeht. Und ich glaube auch, dass alles, was da in die Timeline gepostet wird, natürlich persönliche Ansichten sind, aber Menschen übernehmen das als ihre Wahrheit. Das verändert unsere Gesellschaft enorm. Ich weiß, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts haben wir 85% mit Menschen direkt gesprochen und der Rest war Briefschreiben. Und jetzt sind wir fast 90% online. Das verändert unsere Gesellschaft total, aber auch das leider muss ich Ihnen nicht erzählen. 35% der Jugendlichen sind nach 2-3 Jahren aktiv nicht mehr in unseren Feuerwehren. Bedeutet, dass natürlich welche wegziehen, Frauen Kinder bekommen etc. etc. Das ist klar. Aber eine ganze Menge können und wollen diese Struktur auch nicht mehr aushalten. Haben Sie dann Einblick von Bundesebene, also vom Verband aus oder in Ihrer ehemaligen Funktion als Innenministerin oder jetzt als Bundestagsabgeordnete?
Ich habe einen sehr persönlichen Einblick. Mein Sohn ist bei der Jugendfeuerwehr.
Ah, das wusste ich nicht.
Insofern sehe ich das und habe mich auch über die Fragen jetzt beschäftigt. Ne? Wie bleibt man eigentlich da? Er hat mit 4 Freunden angefangen. Einige der Freunde sind nicht mehr da, weil die, und das muss man halt auch sagen, die Belastung in den Schulen zugenommen haben.
Oh ja.
Das spielt, glaube ich, für die Jugendfeuerwehr auch eine große Rolle. Und die Frage ist ja dann, wie kann man die jungen Leute begeistern, sie dabei zu halten? Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, das hinzubekommen, weil später gibt es natürlich häufig einen Knick, ne, der dann einfach berufsbedingt ist. Man findet einen Beruf woanders, eine Ausbildungsstelle oder man geht zum Studieren irgendwo hin. Damit muss die Freiwillige Feuerwehr sowieso leben. Ich glaube deshalb ja sehr stark daran, dass wir ein wieder verpflichtendes soziales Jahr brauchen, was man dann auch bei der Feuerwehr verbringen kann. Ich glaube, dass das früher mit der Wehrpflicht einfacher war, weil viele junge Männer in die Feuerwehr gekommen sind und auch geblieben sind. Weil ne, auch das Erleben, wenn man erstmal dort ist, man weiß ja häufig von außen gar nicht, was erwartet einen. Sie haben es angesprochen, zum Beispiel die tolle Kameradschaft, das Miteinander. Das wird dort ja in einem Maße gelebt und das leidet ja in diesen Zeiten der sozialen Medien, wenn man keine persönlichen Kontakte mehr hat und erlebt dann plötzlich, wow, da ist eine tolle Kameradschaft, das bringt mir ja viel mehr als das, was ich online mache. Das wäre ja ein Fund, deswegen werbe ich für dieses verpflichtende soziale Jahr, weil das auch der Feuerwehr helfen würde.
Sehr sogar. Ich kann mich in meine Jugendzeit zurückerinnern, als ich vor der Herausforderung stand, Bundeswehr oder Katastrophenschutz, 10 Jahre, eine Menge Zeit. Ich hätte mich damals theoretisch für die Bundeswehr entschieden, aber ich hatte einen sehr dominanten Vater, der außer dem Kreischef bei der Feuerwehr war, der hat gesagt, nix, wir brauchen Leute im Katastrophenschutz. Und damit war es klar.
Sehr gut. Aber, und Sie sehen, was daraus geworden ist. Ja,
ich habe diese Zeit auch nie bereut. Ich habe meine Feuerwehrkarriere nie bereut. Es waren schlimme Geschichten dabei. Das gehört im Prinzip, ja, gehört nicht dazu, aber es ist nun mal eine Folge von dem, was man tut. Aber gerade im Katastrophenschutz wurde mir in den Übungen, Einsatzlagen klar, wie dünn das Eis eigentlich ist. Gerade auf dem militärischen Sektor bedeutet 2 Kriege in Deutschland. Ich mag mir überhaupt nicht vorstellen, wenn da, ich will nicht politisieren, aber wenn da NATO-Fall ausgerufen würde, wie viele Soldaten durch unser Land müssten. Und die, haben Sie vorhin angedeutet, Karl-Heinz Banzer hat es mir gesagt, müssen in Anführungsstrichen begleitet werden.
Klar.
Das verändert unsere Aufgabe total.
Absolut.
Und viele unserer Leute wären weg, weil Militär. Das ist eine Herausforderung, über die müssen wir nachdenken, aber ungern.
Ja, müssen wir leider. Ja. Und natürlich auch über die anderen Herausforderungen. Sie haben das Ahrtal angesprochen, das hat viel verändert. Mhm. Wir haben ja feststellen müssen, dass auch nicht klar ist, wenn man Einsatzzüge aus den Bundesländern holt, wer kommt da eigentlich mit welchem Gerät. Deswegen gibt es ja auch jetzt einen großen Anpassungsprozess, der gerade auch von uns begleitet wird, der sehr gut ist aus meiner Sicht. Das wird ja innerhalb der Innenministerkonferenz dort auch verantwortet in einem der Arbeitskreise und ist ganz toll erarbeitet worden, dass man jetzt auch Standards angleicht. Also Sie haben zum Beispiel ja im Vergleich beim THW haben Sie ja überall die gleiche Ausstattung auf dem Fahrzeug. Das ist bei der Feuerwehr nicht so. Das haben wir im Ahrtal leider bitter erleben müssen, dass man nicht wusste, wer kommt da, dass man eben nicht von heute auf morgen die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden ersetzen kann. Das kann man beim THW. Sie können quasi die Menschen, wenn die nicht mehr können, sofort durch andere ablösen lassen und haben dann das gleiche Gerät und können damit umgehen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, aber der kostet natürlich auch alle viel Kraft, Einsatz. Es kostet Geld, die Angleichung auch vorzunehmen.
Auch das, ja, THW ist ja Bundeseinheit, das heißt, wird vom Bund gesteuert und daher ist auch diese Angleichung. Ich habe da öfter drüber nachgedacht. Ich finde, Hessen macht das super gut und ich weiß es inzwischen auch von Baden-Württemberg. Also ich war in allen Bundesländern, das wird schon toll gemacht. Die Gesetzgebung ist ähnlich. Aber natürlich frage ich mich manchmal, warum steuern wir nicht von Bundesseite aus, von Ländergesetz auf Bundesgesetz? Na klar, müssten Sie dann Ihr ehemaliges Ministerium oder der Herr Dobrindt müsste das verdoppeln, verdreifachen, weiß ich nicht, an Personal. Aber mir ist ja bewusst, dass Sie als verantwortliche Ressortministerin in Deutschland dann auch mit den Landesministerien, mit den Ministerinnen und Ministern gesprochen haben. Und irgendwie war dann auch, oder konnten Sie die Taktik der Bundesländer, die Art und Weise, wie agiert wird in Katastrophenfällen, aber auch im ganz normalen Alltag von Feuerwehren, konnten Sie das für sich dann einordnen?
Ja. Also wir haben ja ein gemeinsames Lagezentrum mit den Bundesländern. Insofern haben wir ja da eine auch institutionalisierte Zusammenarbeit. Die ist nach dem Ahrtal auch nochmal verstärkt worden. Das war während meiner Amtszeit auch, dass wir das enger geführt haben. Ich glaube, man muss beim Katastrophenschutz immer aufpassen und deswegen gebe ich den Ländern recht, dass es eigentlich gut ist, dass die Länder diese Zuständigkeit haben. Die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sind meistens die Ersten am Einsatzort. Deswegen ist es auch gut, dass es kommunal organisiert ist und die Länder dann nah dran sind. Ich glaube nur, dass wir, wenn wir jetzt über einheitliche Standards reden, natürlich auch darüber reden müssen, welche Hilfestellung gibt es wo, wie kann man unterstützen, damit es auch leichter wird, sage ich mal, von der Umstellung. Weil ich glaube, darüber hat noch niemand geredet, was bedeutet das denn eigentlich jetzt in der Praxis? Wenn man dann, also das heißt nicht, dass... Natürlich reden die Expertinnen und Experten permanent darüber, aber ich sage mal, in der Öffentlichkeit ist es noch nicht so bewusst, dass man vielleicht auch eine Umstellung braucht, die dann wieder Geld kostet, die aber lebenswichtig für uns alle ist. Und diesen Bereich unterschätzen wir ja oft. Deswegen werbe ich auch bei der Bevölkerung sehr für die Freiwillige Feuerwehr, für die Berufsfeuerwehr. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch, das haben wir auch in meiner Amtszeit gemacht, den Bevölkerungsschutztag ausgerufen. Einmal im Jahr findet der Bevölkerungsschutztag statt. Der war vor 2 Jahren in Wiesbaden, hier in Hessen bei uns und wandert jetzt von Bundesland zu Bundesland. Ich würde mir wünschen, so war auch die Ursprungsidee, dass er einmal im Jahr überall stattfindet, weil sie in den Austausch gehen müssen mit der Bevölkerung. Auch die Frage Hochwasser, ne? Es hat zugenommen, dass man auch die Bevölkerung darüber informiert, dass sie eben nicht mehr im Fall eines Hochwassers noch in den Keller rennen und irgendein Fotoalbum retten, sondern das lassen, weil das lebensgefährlich ist. Wir haben ja unfassbar viele Todesfälle gehabt im Ahrtal, weil die Leute noch Sachen retten wollten, weil sie nicht wussten, dass es so schnell gehen kann mit dem Hochwasser und sie einfach aus den Kellern nicht mehr rauskamen und ertrunken sind. Es war wirklich dramatisch und deswegen ist es gut, in Austausch zu gehen. Ich merke auch bei der Bevölkerung, dass es da auch den Wunsch gibt. Ich war vor kurzem in Brandenburg bei einer tollen Veranstaltung zum Katastrophenschutz, auch mit vor Ort Verantwortlichen. Und das Bedürfnis ist einfach da, in diesen Zeiten auch darüber zu reden. Wie werde ich informiert im Katastrophenfall? Was passiert? Wo kann ich mich hinwenden? Und solche Fragen sind enorm wichtig, mit der Bevölkerung zu diskutieren.
Ja, ich glaube, Frau Faeser, dass genau dieser Punkt, weil wir eben so viel Information, ich glaube, zu viel Information bekommen. Ich sage immer, wenn ich mit dem ICE irgendwo hinfahre und einen Workshop habe, in Österreich war ich hier letztens in Kärnten, das sind ja 12 Stunden Fahrt, und Sie kommen in diesen ICE rein, da sitzen 200 Menschen und alle schauen auf etwas. Ich auch, bin ich besser, ja, aufs Handy. Das heißt, die Kommunikation findet online statt. Müssen wir uns gar nichts mehr vormachen. Das verändert. Und da, glaube ich, haben Sie völlig recht. Die Bevölkerung ist neugieriger, zu Recht neugieriger geworden. Was treibt ihr denn eigentlich da? Und was macht ihr denn, wenn es losgeht? Und wir müssen Antworten finden. Und wir müssen Antworten darauf finden, dass wir zu wenig Mitglieder haben. Ich spreche das immer sehr deutlich aus, weil ich weiß, unter welchem Druck Feuerwehrführungskräfte bis in die unterste Ebene, bis zum Truppführer stehen, weil wir in Anführungsstrichen zu wenige sind. Das heißt, wir müssen zwingend die Menschen ins Visier nehmen. Das tun wir ja. Und deswegen kriegen wir auch so viel mit, wo es denn hängen könnte. Und es hängt auch aus Führungsentscheidungsfähigkeit, weil wir bekommen in den Feuerwehrschulen Technik und Taktik reingeprügelt zurecht. Das muss passen. Im Einsatzfall müssen Sie nicht bewusst entscheiden, sondern unterbewusst. Das muss schnell gehen. Aber wir nehmen den Mensch als Individuum aus dieser Überlegung raus. Was glauben Sie, welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht Entscheidungsfähigkeit, Führungsfähigkeit in komplexen Einsatzlagen? Und da frage ich die richtige Frau, weil ich mir vorstellen kann, als Innenministerin Entscheidungen zu treffen, das muss ja auch geschwind gehen, möchte ich es mal formulieren.
Also Sie haben es zu Recht angesprochen, Sie brauchen Führungsstrukturen, die sehr klar sind und auch sehr, ich sag mal, man verwendet das Wort immer sehr negativ, aber weil man häufig sagt, das ist autoritär, zu gerade die Linie, aber es geht um Menschenleben. Hm. Und deswegen muss die Befehlskette sehr klar, sehr strukturiert sein. Und das trifft natürlich auch zu auf Entscheidungsprozesse, die früher in meinem Ministerium getroffen wurden. Sie sind in Krisenlagen, müssen Sie sofort reagieren, sofort Entscheidungen treffen. Und das tun die Ehrenamtlichen bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei der Berufsfeuerwehr Tag für Tag, dass sie diese Entscheidungen sehr klar treffen müssen. Deswegen sind sie ja auch so gut ausgebildet. Mhm. Deswegen sage ich ja, ist es so ein herausgehobenes Ehrenamt, weil das eine zusätzliche Ausbildung bedarf. Sie brauchen Persönlichkeiten, die diese Führung auch übernehmen können und auch dann klar strukturiert darauf reagieren können. Mhm. Für mich ist das Ahrtal immer wieder ein Beispiel. Wir haben gesehen, wie die Führungsstrukturen da nicht funktioniert haben. Es war aber auch eine unvorstellbare Katastrophe. Es ist Hochwasser gewesen in einem kompletten Landkreis über die komplette Fläche. Mhm. Sowas kennen wir ja gar nicht. Nee. Also das haben wir hier im Main-Taunus-Kreis noch nie erlebt. Und selbst bei sehr schlimmen Hochwassern, wo es dann punktuell an mehreren Orten gleichzeitig war, was schon sehr schlimm war, also stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich den ganzen Landkreis unter Wasser und zwar so schlimm, dass es lebensbedrohlich ist. Mhm. Und da waren die Führungsstrukturen nicht mehr klar übrigens.
Klar, klar.
Genau, und das beschäftigt uns ja auch und deswegen haben Sie zu Recht auf die Eigenschaft auch rekrutiert, dass das so wichtig ist, dass man klare Führungsstrukturen hat und auch klar ist, wenn so eine große Katastrophe mit einem solchen Ausmaß wieder passieren sollte. Und ich habe das erlebt, das auch als gutes Beispiel, dass die Schlüsse schon umgesetzt wurden. Mhm. Ich war im Oldenburg bei dem schweren Hochwasser über die Jahreswende am 1. Januar damals und dort habe ich gesehen, wie toll die Feuerwehr beispielsweise auch mit der Polizei vor Ort gearbeitet hat, wie gut strukturiert das war, wie sehr auch mit der Bundespolizei die Hubschrauber mit in Einsatz gegangen sind, wie gut das in der Führung funktioniert hat, in der Leitung dieses Großeinsatzes auch dort. Also das heißt, man hat sehr schnell gelernt und das ist das Gute an Feuerwehr und Polizei, es sind sehr schnell lernende Organisationen.
Das ist richtig. Deeskalationsworkshops machen wir plus Vorträge, weil die Situation an Einsatzstellen sich verändert hat. Und Sie merken deutlich, dass die Menschen, die diese Jobs übernehmen, und da nenne ich jetzt auch mal ganz bewusst die Polizei, mit denen haben wir an der Stelle auch sehr viel zu tun, und was oft vergessen wird, die Stadtpolizei. Mhm. Ich habe letztens eine Anfrage von der Staatsanwaltschaft gehabt, hier in der Nähe, die gesagt haben, wir können nicht mehr, ihr seid doch die entscheiden und die, nee, hier ist der Richter oder die Richterin und da ist die Verteidigerin oder der Verteidiger und wir mittendrin. Das macht man sich gar nicht bewusst. Und da komme ich immer wieder auf mein Thema, das sind Menschen, die da arbeiten. Und das Unterbewusstsein, ich habe Ihnen ja vorhin erzählt, was in meinem eigenen Feuerwehrleben los war, das Unterbewusstsein ist grausam an der Stelle. Wenn ich Sie heute frage, was ist 9-11, wissen Sie, zack, auf den Punkt, was da war. Und die Menschen wissen, wo sie waren an dem Tag, was sie gegessen haben und was sie gemacht haben. Warum ist es so, weil es aus dem Unterbewusstsein kommt. Und genau da setzen wir an. Wir müssen die Menschen dazu befähigen, diesen Druck auszuhalten. Sie haben Berlin angesprochen. Grausam, aber meine Erfahrung ist, Berlin ist inzwischen überall, nicht in dieser Heftigkeit, aber in Frankfurt haben wir es erlebt, in Offenbach, Wiesbaden, Mainz, in München, sogar im urigen Bayern, in den Städten und Gemeinden. Wir haben früher Kuchen und Kaffee an die Einsatzstelle gebracht bekommen. Ja, toll, dass ihr helft, und heute nicht verallgemeinert, aber es ist viel öfter geworden, ich muss hier durch und wenn nicht, dann.
Ja, genau.
Ja, juristische Schritte etc. Das alles verändert uns Menschen in Hilfsorganisationen, in Feuerwehren auch. Was könnte denn die Verbände, der Deutsche Feuerwehrverband, Akteure, Politik tun, um diese Geschichte, sagen wir mal, annähernd zu reflektieren und in den Griff zu bekommen?
Also ich glaube, man muss sehr viel tun, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, aber insbesondere auch, und das haben Sie ja angesprochen, Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass man auch Nachbearbeitungen machen kann. Ich habe das oft genug erlebt. Ich war ja an allen Katastrophenorten bundesweit, und ich erinnere an das schwere Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen. Dort war ich vor Ort, habe mit der Feuerwehr gesprochen. Das war für die Feuerwehreinsatzkräfte furchtbar. Da sind ja vor allen Dingen junge Menschen ums Leben gekommen, Jugendliche, die in dem Zug waren. Das sind alles Väter, Mütter. Und das ist schwer zu verkraften. Sie haben es selber angesprochen aus Ihrem eigenen Feuerwehrleben, wenn man junge Kameradinnen und Kameraden verliert, wie schlimm das für einen ist. Man muss die Möglichkeit schaffen, und da ist Politik schon gefragt, das auch nachzubearbeiten, zu sagen, wir geben euch die Möglichkeit der psychologischen Betreuung, das in Anspruch zu nehmen, und wir kümmern uns um euch, wir sorgen nach. Was ich zum Beispiel damals gemacht habe, ich habe angeboten, wiederzukommen. Ich bin nach einem Jahr wieder hingefahren und habe mit den Feuerwehreinsatzkräften darüber geredet. Und ich habe gemerkt, dass das etwas ist, was sehr gut ankommt, weil man sie nicht vergisst, weil man das zu schätzen weiß, was da geleistet wurde und was das für ein Einschnitt auch in das Leben der einzelnen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden ist. Und das halte ich für immens wichtig. Ich habe das an jedem der Orte angeboten, wiederzukommen. Nicht einmal da zu sein für die Kameradinnen und Kameraden, sondern dauerhaft auch zur Verfügung zu stehen und auch zu gucken, wie erfolgt diese Nachsorge denn? Das kann man ja auch nachfassen. Bekommt ihr die oder nicht? Wer steht hier zur Verfügung? Ich war bei dem furchtbaren Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Das hat ja was gemacht mit den Feuerwehreinsatzkräften, mit den Rettungsdiensten. Das war einfach nicht leicht zu verkraften. Und da muss man wirklich viel dafür tun, auch als Politik, dass die Nachsorge durch psychologische Betreuung auch erfolgt und zur Verfügung gestellt wird. Und das sind, ehrlich gesagt, große Herausforderungen.
Oh, also
gerade für Ehrenamtliche, weil wenn die das hören, wer geht denn dann, ne, freiwillig in einen solchen Dienst? Und deswegen ist meine Bewunderung unermesslich an diejenigen, die das machen, Tag für Tag. Es bedeutet im Zweifel für ihr eigenes Leben große Gefahren, und in die begeben sie sich für andere. Ein Wert, der in unserer Gesellschaft heutzutage gar nicht mehr so groß geschrieben wird. Deswegen finde ich das auch so toll, dass Sie diesen Podcast haben, damit über diese Menschen auch gesprochen wird.
Ja, es ist Herzblut. Brandpunkt ist unser Herzblut, weil wir aus dem öffentlichen Dienst gegangen sind und gesagt haben, nee, das müssen wir angehen. Da fehlt wirklich ein Baustein. Wir nennen es Primärprävention, also von vorher rangehen. Die Nachsorge ist ja mit psychosozialer Notfallversorgung, Kriseninterventionsteams, Peers und so da, aber sie wird nur von 15% genutzt. Diese Erhebungen sind da. Das heißt, ich erlebe auch immer wieder, wenn sich ein Kamerad oder eine Kameradin im Einsatz ein Bein bricht, kommt er in die Feuerwache, es werden Scherze gemacht, ein Stuhl wird hingestellt, ein zweiter fürs Bein, und es wird ein Kaffee gebracht oder ein Bier und alles ist super. Kommt jemand in eine Feuerwehr und hat eine depressive Episode, dann wird es tabuisiert. Genau an dieser Stelle müssen wir angreifen. Deswegen ist die Nachsorge so wichtig und die Primärprävention auch. Wir bekommen es an unseren Akademien nicht beigebracht in Führungslehrgängen. Ja. Das wollen wir verändern.
Ja, und ich glaube, die Primärprävention ist das Wichtige auch, dass man weiß, dass das passieren kann. Und zwar jede, egal wie gestanden man im Leben ist oder nicht. Jeder geht ja mit einer Krisensituation auch anders um. Und auch zu sagen, dass das eben nicht tabuisiert wird, sondern dass das eben dir und mir heute passieren kann.
Ja.
Ich glaube, das ist enorm wichtig.
Jeder Mensch hat eine Schmerzgrenze, und wenn die überschritten ist, dann ist es so, dass man Hilfe in Anspruch nehmen muss. Ich habe viele Einzelanfragen, ich habe viele Einzelanfragen, ich kann nicht mehr. Also in deiner Institutionen thematisiert. Nee, da geht es auch um sexualisierte Gewalt, da geht es um ganz viele Themen und wir müssen uns offen machen, wir müssen uns ehrlich machen.
Total.
Ich sage in jeder Einheit, zu der ich komme, passt auf, das Erste, was ich wissen möchte, ist euer Ziel. Mhm. Wie Ziel? Was habt ihr für ein Ziel? Ja, da muss 10, 15, 20 Minuten überlegt werden, bis wir gemeinsam ein richtiges Ziel ausgearbeitet haben. Klar, kann man sagen, Feuerwehr, ganz eindeutig, Brände löschen, TH, also technische Hilfeleistung, Gefahrstoffeinsätze, das weiß die Bevölkerung. Aber was wirklich dahinter steckt, erfahren Sie, fragen Sie Ihren Sohn, wenn man tatsächlich genau. drin
ja,
ist.
Ja, absolut.
Und an der Stelle müssen wir wirklich anpacken. Was glauben Sie, Frau Faeser, in den nächsten Jahren? Welche Entwicklungen wird es geben? Ich weiß, es ist ein bisschen in die Zukunft gesprochen, aber mit Ihrer Erfahrung, was wird prägend sein? Wie wird es weitergehen? Viele Menschen haben Angst. Ich sage das ganz ehrlich, so empfinde ich.
Also ich glaube, dass der Zivil- und Katastrophenschutz in der Bedeutung der Gesellschaft steigen wird. Wir werden uns damit als Gesellschaft ganz anders auseinandersetzen müssen. Mhm. Und dafür gibt es für uns alle, die mal Akteure waren oder jetzt auch sind, unglaublich viel zu tun. Die Menschen zu informieren, ihnen keine Angst zu machen, das wollen wir ja auch nicht. Aber auch über so Themen wie Bevorratung zu reden, was einem ja auch im Alltag hilft. Ich sag mal, wenn man krank wird und ist 3-4 Tage zu Hause gebunden, das ist schon gut, wenn man einen Wasservorrat hat oder mal ein paar Nudeln zu Hause. Ja. In der Bevorratung, damit man auch was zu essen zu Hause hat, wenn man mal nicht täglich einkaufen gehen kann. Und über solche Themen zu sprechen, ist immens wichtig. Das ist die eine Herausforderung mit der Bevölkerung, die Bedeutung des Themas nach oben zu heben. Mhm. Ich finde es sehr wichtig, dass jetzt seitens der Bundesregierung viel mehr Geld auch zur Verfügung gestellt wird in Prävention, in Schutzmechanismen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen für die Bevölkerung. Insofern etwas, was wir da gemeinsam gerade bewirken im Bund, das ist wichtig. Es muss in den Ländern nach wie vor eine Priorität haben. Aber wir werden uns über die Frage auch auseinandersetzen müssen, dass zunimmt als Thema. Wir haben viel mehr Naturkatastrophen, brauchen wir viel mehr Leute. Deswegen heißt es, noch mehr Werbung machen für ein System, was von Ehrenamtlichen getragen wird zu 99%. Ja. Das ist natürlich nicht so ganz einfach und banal. Deswegen glaube ich, braucht es auch ein paar Anreize für junge Leute. Ist es, wenn es nach mir ginge, ich habe es schon gesagt, wäre es das verpflichtende soziale Jahr, um auch den Einstieg zu schaffen? Oder ist es auch, dass ich beispielsweise bei der Feuerwehr den Führerschein bekomme? Hm. Das ist ja auch ein Anreiz. Der Führerschein ist irre teuer geworden. Wir arbeiten gerade in der Politik daran, dass er wieder billiger wird. Das muss man sich immer überlegen. Ja, aber das ist so ein gesellschaftliches Problem geworden, dass wir uns jetzt darum kümmern müssen, dass der billiger wird. Aber ich glaube, für viele junge Leute ist das durchaus ein Anreiz. Wenn man weiß, ich engagiere mich bei der Freiwilligen Feuerwehr und kann dann verbilligt meinen Führerschein machen oder bekomme ihn sogar dort. Das ist natürlich ein großer Anreiz. Aber dafür brauchen wir dann auch die entsprechenden Finanzmittel für die Kommunen, um das auch leisten zu können.
Ich glaube, viele Feuerwehrfrauen und Männer, die jetzt zuhören, haben jetzt genickt. Oder die zuhören werden. Wir nehmen ja heute auf und wird noch gesendet. Weil sie spüren, dass die Belastung für sie selbst durch Mitgliederschwund heftiger wird.
Ja.
Das heißt, die ganzen Positionen, die da zu besetzen sind, es hängt ja auch immer ein Verein mit dran, der Mittel einsammelt, etc., etc. Und dann kommen Feuerwehrchefs mit mir ins Gespräch und sagen, wir hätten gern Brandpunktunterstützung, aber wir sind personell am Ende, um es ganz deutlich zu sagen. Wir wünschen uns, weil wir haben Angst um die Tagesalarmsicherheit etc. etc. Und wir wünschen uns hauptamtliche Kräfte. Das heißt, das ist ein berechtigtes Ansinnen, aber eine hauptamtliche Kraft kostet das Siebenfache eines Ehrenamtlichen. Das ist kommunal auf Dauer nicht leistbar. Das ist nicht leistbar. Das heißt, wir müssen also versuchen, auf der Ehrenamtsseite in Anführungsstrichen aufzurüsten, menschlich aufzurüsten. Technik, Taktik, passt, stimmt. Erfahre ich immer wieder und überall. Aber wir müssen gucken, welche Anreize gibt es und wie schützen wir unsere Leute. Und die Geschichte Führerschein, ich habe, glaube ich, die Hälfte damals bezahlt bekommen für den Zweier, der jetzt CCE ist. Das war nicht nur ein Anreiz für mich, das war toll, weil da kannst du locker einen zweiten Beruf draus machen.
Ja, na klar. Ne?
Als Kraftfahrerin oder Kraftfahrer. Das funktioniert gut. Und aber ich wünsche mir auch, dass wir von Organisationsseite, vom DFV, von den Landesfeuerwehrverbänden, von den Kreisen, Regierungs, alles, was so in Feuerwehr rumkreucht und fleucht, dass wir erkennen, Wir müssen auch an unseren Strukturen arbeiten. Wir machen Organisationsuntersuchungen und schlagen manchmal die Hände über den Kopf zusammen, ohne Vorwurfshaltung, was da noch initiiert wird. Ich sage, ein Tag der offenen Tür. Das ist, ich formuliere es immer so, tiefstes Mittelalter. Leute, die da hinkommen, müssen begeistert werden. Die müssen mittun, die müssen Feuer ausmachen, etc. Wir müssen ändern.
Ja, klar.
Wir müssen viel ändern.
Brandschutzerziehung Beispiel etwas, wo ich sage, das muss in den Unterrichtsinhalt. Ja. Das kann nicht auch noch freiwillige Feuerwehr überall leisten. Ja. Ich finde das toll, was da gemacht wird, ne? Will ich auch nicht absprechen. Und viele haben da ja auch ihre Leidenschaft. Aber das kann nicht sein, dass die Erwartungshaltung auch noch ans Ehrenamt ist, das auch noch alles mitzumachen. Mhm. Da finde ich, sind auch die Schulen ein Stück weit in der Pflicht, das mit anders noch zu unterstützen, strukturell zu unterstützen. Und was wir sicher tun müssen, ist auch von Bürokratie zu entlasten. Mhm. Deswegen, ich bin natürlich schon ein Fan von auch hauptamtlichen Strukturen vor Ort, wo es leistbar ist. Aber dann müssen wir die Kommunen auch finanziell so ausstatten, dass sie es können.
Ja, das ist
und
so.
Das hat, wenn wir mal in frühere Zeiten gucken, und ich bin da jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs, früher hat man schon darauf geachtet, dass wenn man einen eigenen Bauhof hat, dass dort Leute auch für die Feuerwehr eingestellt wurden.
Absolut.
Die technische auch Kompetenzen mitgebracht haben. Ja, es ist ja nicht so, dass jeder die gleichen technischen Fähigkeiten mitbringt, ne? Dort auch vielleicht dann das Ehrenamt auch nochmal anders entlasten kann. Und da sind wir zum Teil wirklich weit entfernt von. Ich habe das in Hessen auch im ländlichen Raum erlebt, dass Feuerwehrwachen auch zusammengelegt werden mussten, weil einfach nicht mehr genügend für die Tagesalarmbereitschaft vor Ort waren.
Richtig, wir haben zum Teil Mediation oder Moderation in Städten, wo mehrere Stadtteile zusammengelegt werden sollen, um die Tagesalarmsicherheit hinzubekommen. Das hat einen riesen Vorteil, es funktioniert eine Zeit lang, es hat einen riesen Nachteil, weil die örtlich, lokal strukturiert sind, sagen,
genau.
Ich meine Feuerwehr in X-Dorf, ich wechsle nicht zu YX-Dorf, mache ich nicht.
Und das Problem ist ja auch, da steht ja noch mehr dahinter. Ne? Feuerwehr ist ja auch noch mehr als, wir haben jetzt sehr professionell über den Einsatz für die innere Sicherheit geredet und den Schutz der Bevölkerung. Ja. Aber Feuerwehr hat ja auch oft eine gesellschaftspolitische Funktion. Ja. Viele dieser Ortsteile werden durch die freiwillige Feuerwehr und das ehrenamtliche Engagement ja auch, haben eine feste Struktur, wo man hingehen kann. Die organisieren noch für Jugendliche Fahrten oder kümmern sich um Jugendliche durch die Jugendfeuerwehr oder die Kinderfeuerwehr mittlerweile. Das darf man auch nicht unterschätzen. Oder vielfach ist das Feuerwehrfest das einzige Fest, was es noch in einem Stadtteil gibt pro Jahr, wo gesellschaftliche Begegnungen stattfinden. Also das ist ja weit mehr, ne? Was freiwillige Feuerwehr auch für die Gesellschaft noch leistet.
Wir sind zum Teil zentrales Vereinsleben in Kommunen und betonen aber als Feuerwehrführungskräfte und auch als Feuerwehrfraumann immer und immer wieder, ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die öffentlich-rechtliche Daseinsvorsorge.
Genau.
Deswegen werden ja Feuerwehrchefs vereidigt auf unser Grundgesetz, weil sie eben Grundrechte verletzen, Wohnung betreten, ohne zu fragen, Menschen anfassen etc. Diesen Punkt vermitteln wir immer und immer wieder in die Bevölkerung, weil aus meiner Sicht bekommt das Ehrenamt da nochmal eine andere Wendung. Auf der einen Seite der Verein, wichtig, gut. Auf der anderen Seite aber Einsatzabteilung, heißt, ich bin im Auftrage der Kommune unterwegs, wie ein Bauernsleiter oder irgendwas auch. Erleben Sie das öffentliches Recht hier? Sie sagen Vorschriften, fällt mir gerade ein. Sie sagen viele Vorschriften, ja. Ich sage aber auch aus meiner kommunalen Erfahrung hier als Mitarbeiter einer Verwaltung, ja, das ist, machen wir selbst. Wenn ich gegen eine bestehende Vorschrift klage und es ein deutsches Gericht spricht aus, was davon zu halten ist, wird es in eine neue Vorschrift gegossen. Das heißt, wir haben da natürlich einen Anteil dran. Und da würde ich mir auch so wieder einen Perspektivwechsel wünschen, dass über Politik, ich habe ja eingangs gesagt, ich politisiere nicht, aber da auch sind Menschen unterwegs. Und ich kenne es von meinem Ex-Bürgermeister, der im Bundestag ist. Ich kenne es jetzt von Ihnen, von Frau Stark-Watzinger, von vielen Menschen, mit denen man sprechen darf, die politisch tätig sind. Warum schaffen wir es in unserem Land nicht mehr, die Perspektive zu wechseln und uns gegenseitig positiv zu verstärken? Ich habe den Eindruck, auch medial, Bad News oder Good News, es wird leichter in Anführungsstrichen verkauft. Können wir irgendwas machen, Frau Faeser?
Ich glaube schon, dass man einiges machen kann. Tun wir zum Beispiel auch, also was mein Ansatz im Moment ist und auch von vielen ja verfolgt wird. Sie haben Herrn Altenkamp angesprochen, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Bad Soden, jetzt im Bundestag. Diese Perspektiven sind ja wichtig, dass ehemalige Bürgermeister im Bundestag sitzen. Das bringt ja schon auch Perspektivwechsel, ne? Wenn über die Ebenen dieser Austausch stattfindet, den ich sehr wichtig finde. Ich komme aus dem Bundesland, ich bin eigentlich Anwältin als Profession, habe ja auch sehr lange in meinem Beruf gearbeitet. Und ich glaube, diese Perspektivwechsel sind wichtig, aber was vor allen Dingen entscheidend ist, dass wir die positiven Dinge hervorheben. Und Sie haben es zu Recht angesprochen, in den sozialen Medien, im Internet bringen ja, und so ist es halt leider, die negativen Schlagzeilen ja mehr Geld.
Ja.
Es wird häufiger angeklickt, es gibt mehr finanzielle Einnahmen dadurch und da müssen wir raus. Wir müssen aus diesen Algorithmen raus. Wir müssen wieder die positiven Anreize setzen, sowohl bei den sozialen Medien als aber auch im persönlichen Leben. Ja? Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wie wichtig ich Ihren Podcast finde, weil es die positiven Dinge auch hervorhebt, aber gleichzeitig auch für die Menschen da ist, die dort ehrenamtlich tätig sind. Und warum berichten wir nicht ständig über das Ehrenamt? Mich hat immer geärgert, ich war ja auch noch Sportministerin. Es gab einmal im Jahr eine riesige Veranstaltung Sterne des Sports beim ZDF, wo ganz prominent über ehrenamtliches Engagement in Sportvereinen berichtet wurde, die zum Teil noch Integrationsleistungen machen, eine hervorragende Jugendarbeit, genauso wie bei der Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr. Und dann war es das.
Wann findet
das denn weiter so prominent statt?
Ja.
Dann gibt es nochmal kurz vor Weihnachten, das ist so die Zeit, wo wir uns alle daran erinnern, dass es ja dort sehr viel mehr in der Gesellschaft gibt, als das, was wir so im Alltag negativ erleben. Aber dazwischen findet das kaum statt und deswegen bin ich sehr damit unterwegs und das war für mich auch eine der Motivationen, diesen Feuerwehrbeirat gerne zu übernehmen, um positiv Werbung zu machen für die wirklich Millionen Menschen, die Tag für Tag sich für andere einsetzen. Wir haben in Deutschland 29 Millionen Menschen, die im Ehrenamt tätig sind. Das ist doch eine Wahnsinnszahl bei 80 Millionen Einwohnern.
Ja.
Und dass wir nicht darüber mehr berichten und sagen, hey, was sind denn das für tolle Leute, die ihre eigenen Interessen zurückstellen und für andere da sind. Und das müssen wir einfach viel mehr in den Fokus stellen. Und Politik hat die Aufgabe, und da sind wir gerade dran, auch mit der Digitalisierung Dinge zu vereinfachen. Wir sind ja unglaublich komplex geworden. Ja, alleine wenn ich Kindergeld beantragen muss oder andere Dinge. Das vereinfachen wir jetzt. Wir machen Automatismen jetzt rein, dass wenn ein Kind zur Welt kommt, dann auch automatisch beim zweiten Kind schon das Kindergeld sofort überwiesen wird. Ich glaube, diese Prozesse zu machen oder daran zu denken, wenn Angehörige einen Antrag auf Pflege ihrer Eltern stellen beispielsweise, wie komplex das geworden ist. Das müssen wir vereinfachen. Dann merken die Bürgerinnen und Bürger auch, dass Politik ihnen ihr Leben einfacher machen will und vereinfacht. Das sind für mich die wichtigen Aufgaben gerade.
Ja, ich hätte fast gesagt, das ist ein Abschiedsstatement, aber nein, da muss ich was zu sagen. Ich sehe das wirklich für unsere Organisation, für andere Organisationen. Ich bin im Rettungsdienst, auch bei privaten Rettungsdiensten unterwegs und spüre dort, obwohl Beruf, Notfallsanitäter, Assistenten, was weiß ich. Ich spüre die ähnliche Intention, also Vereinfachung der Vorschriften. Aber wir müssen auch zugeben, wir machen strategische Fehler als Feuerwehrverband und so weiter. Und ich schätze die Arbeit dieser Verbände wahnsinnig, weil es nochmal Zusatz ist und viel, viel Zeit kostet und die Familie in den Hintergrund. Mhm. Aber wir müssen uns unseren komplexer werdenden Zeiten anpassen. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Mhm. Und das ist auch ein Hauptteil unserer Arbeit, dass wir versuchen, das zu vermitteln. Eine Zahl schockt mich immer wieder. 9,2% Frauen in Feuerwehren.
Ja,
jetzt stimmt. Sind wir militärisch geprägt und das war eine Männerdomäne und so weiter. Aber das ist ein, soll nicht abwertend klingen, Potenzial, das nicht genutzt wird. Migration.
Ja.
Migration. Haben wir hier zum Teil gemacht. Ich krieg Projekte mit, wo das gemacht wird, dass Migrantinnen und Migranten mit eingebunden werden. Das ist ein Hallo, andere Kulturen kennenzulernen.
Ja, na klar.
Und noch was für die Sicherheit, die eigene Sicherheit, also an Personal zu machen. Irre.
Ja, das stimmt. Da ist das Potenzial sehr, sehr groß und daran arbeiten wir aber auch, dass wir viel mehr Frauen dafür gewinnen können, aber dann müssen die Rahmenbedingungen auch stimmen. Ne? Ja. Dann muss ich auch entsprechende Kinderbetreuungseinrichtungen haben. Das fängt ja immer damit an. Und auch zu pflegende Angehörige. Ne? Das ist ja auch zunehmend ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Das machen auch immer noch überwiegend Frauen, aber auch Männer. Ich selber habe einen Ehemann, der das selbst gemacht hat mit seinen Eltern. Da habe ich den höchsten Respekt vor.
Das glaube ich, ja. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. In Verbänden, Feuerwehrschulen, in denen wir mit den Menschen, die Verantwortung tragen, sprechen, ist das primärpräventive, motivierende Thema ein Riesenthema. Wir müssen gucken, dass wir umschwenken, dass wir Menschen ins Visier nehmen, mal Technik, Taktik. Da investieren wir Milliarden, das ist gut so. Wir müssen die Menschen ins Visier nehmen, sonst wird's nichts. Das ist unsere Philosophie und ich habe heute so ein bisschen rausgehört, Frau Faeser, dass das auch Ihre Philosophie ist. Und,
unbedingt.
Nochmal zu Ihrem Beruf. Also ich meine jetzt nicht den als Bundestagsabgeordneter, über Norbert Altenkamp weiß ich, dass auch das sehr anstrengend ist, und das kann auch jeder nachvollziehen, aber als Bundesinnenministerin, wenn man sowas wird, ich könnte es mir für mich überhaupt nicht vorstellen, mal abgesehen davon, dass mir die Qualifikation fehlen würde. Aber haben Sie sich das nicht dreimal überlegt, dieses Amt zu machen?
Ich hatte ja nicht ganz so viel Zeit, mir das zu überlegen. Insofern, ich habe sonntags den Anruf bekommen, musste montags in Berlin schon vor die Presse treten.
Nein.
Ja. Ja. Insofern hatte ich nicht ganz so viel Zeit. Aber ich habe natürlich, abstrakt rechnet man natürlich nicht mit so einem hohen Amt, aber ich war ja in Wiesbaden lange tätig, war Fraktionsvorsitzende, Landesvorsitzende der SPD. Deswegen war das jetzt nicht abwegig, irgendwann mal in Verantwortung zu kommen, aber so ein hohes Amt natürlich nicht von heute auf morgen. Insofern war das schon eine Herausforderung. Ich habe das natürlich erstmal mit meinem Mann besprochen. Das ist das Entscheidende. Insofern, wenn man länger Zeit gehabt hätte, hätte man sicher mehr abgewogen. Das gebe ich zu. Aber ich freue mich, dass ich diese hohe Verantwortung tragen durfte. Mir lag schon immer Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte sehr am Herzen und es war ein hohes Privileg, dass ich in dem Bereich arbeiten durfte und auch gerade für die Polizei Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das war immer mein Ziel und da habe ich viel machen können und insofern empfinde ich das immer noch als großes Geschenk, so ein hohes Amt ausüben zu dürfen.
Das heißt, sonntags hat jemand angerufen, ich vermute, ich glaube, ich weiß, wer es war.
Ja, liegt auf der Hand.
Der Kanzler, oder?
Der Kanzler.
Ja, also wenn ich einen Anruf vom Kanzler bekäme, ich glaube, mir wird das Telefon runterfallen zunächst. Aber ich kann es nachvollziehen, weil ich habe Dienstag von meinem Vater erfahren, dass ich freitags Stadtbrandinspektor wäre und ich habe ihn gefragt, was? Wie kommst du denn darauf? Ja, wir haben keinen besseren. War ein Argument.
Ja, aber ist ja auch eine Entscheidung. Ne?
Ja,
hat sich ihr Leben ja auch verändert.
Ich bin aber am nächsten Tag auch zu meinem Chef, zu meiner damaligen Partnerin, habe das angesprochen, aber die Entscheidung hatte ich zu treffen. Mhm. Und da kann ich mir nur Rat und Tipps von außerhalb holen. Deswegen jede Führungskraft in Hilfsorganisationen muss sich, wenn ich dieses Amt annehme, darüber im Klaren sein, ich werde Entscheidungen treffen, die gefallen. Und ich werde Entscheidungen treffen, die nicht gefallen. Und beides meist gleichzeitig. Wenn wir jetzt das Interview beenden, Frau Faeser, es sei denn, Sie haben noch etwas auf dem Herzen, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen.
Was ich natürlich gerne mitgeben möchte, ist, bitte haben Sie Respekt vor den Menschen, die in Ihrer Freizeit, neben Ihrem Job, neben Ihrer Familie und sonstigen Verpflichtungen, sich für andere einsetzen. Zeigen Sie diesen Respekt auch. Bringen Sie vielleicht mal wieder einen Kuchen vorbei.
Sehr und gut.
Sagen einmal Dankeschön, weil ich schon finde, dass die Freiwillige Feuerwehr einen unglaublichen Dienst an unserer Gesellschaft leistet, einen unfassbaren Beitrag für unsere Sicherheit. Ich bleibe dabei, es ist eine der wichtigen Säulen für die innere Sicherheit in Deutschland und deswegen zeigen Sie diesen Respekt ruhig auch mal. Das sind Menschen wie du und ich, die mehr leisten als andere.
Ja, Respekt würde uns gut tun. Aber wir müssen auch in die Eigenverantwortung, wir müssen auch schauen, dass wir mit Kritik positiv umgehen. Auch da sollten wir unsere Struktur verändern. Wir müssen lernen, aktiv zuzuhören und die Perspektive zu wechseln. Frau Faeser, eine persönliche Perspektive. Würden Sie sagen, ich würde auch ein bisschen Feuerwehralltag mal gern erleben oder reicht Ihnen Politik als Belastungsprobe?
Ich würde das gerne erleben, aber ehrlich gesagt kann ich als Bundestagsabgeordnete das nicht leisten. Ja, das ist nun mal in der Sache, dass man 2 Wochen im Monat eben in Berlin ist und nicht vor Ort. Das macht es unheimlich schwierig, aber ansonsten würde ich gerne mehr Verantwortung übernehmen.
Jetzt erfahre ich auch mal das, weil ich mich jetzt immer, habe auch Norbert Altenkamp schon mal gefragt, wie oft müssen Sie in Berlin sein? 2 Mal die Woche?
Nee, 2 Wochen im Monat komplett.
Ach so, ja, das ist viel.
Das ist viel.
Das ist viel. Nee, die Frage war auch eher scherzhaft. Es reicht ja, dass Ihr Sohn das tut. wenn der mal erwachsen ist in der Feuerwehr, werde ich mit ihm ein Interview machen über seine Mama. Haben Sie ganz herzlichen Dank bei der Belastung, die Sie haben, für uns für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Der Frau Dr. Tschammer und der Frau Leist, ganz herzlichen Dank, die organisiert haben. Das war gar nicht so leicht.
Vielen Dank
dafür. Eigentlich wollte ich ja nach Berlin. Den beiden Damen herzlichen Dank und Ihnen vor allem. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute als Bundestagsabgeordnete. Eine glückliche Hand für unser Land. Und wir wollen einfach positiv nach vorne schauen. Das wäre mein Wunsch.
Vielen Dank, Herr Zengler. Ihnen viel Erfolg nach wie vor mit dem so wichtigen Podcast. Und Sie sind in Berlin herzlich eingeladen jederzeit.
Oh, das ist schön. Servus, hallo und Gude.